Wenn ihr mögt, schlagt doch mit mir die Johannes-Offenbarung auf, ganz hinten. Offenbarung, und zwar Kapitel 2, die ersten 7 Verse. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Amen. Herr, segne du dein lebendiges Wort an uns. Amen. Jesus selbst schreibt einen Brief durch den Apostel Johannes an die christliche Gemeinde in Ephesus, das Ganze etwa 30 Jahre, nachdem Paulus seinen Brief an diese Gemeinde geschrieben hat. Nicht nur diese Gemeinde bekommt Post, sondern noch 6 andere Gemeinden, alle in Kleinasien, also Westtürkei heute. Und das Ganze ist so als Rundschreiben konzipiert. Also diese Sendschreiben, wahrscheinlich das ganze Buch der Offenbarung gehört dann da noch mit dran, war so gedacht, dass das an alle diese Gemeinden geht und dass alle auch die Briefe für die anderen Gemeinden zu lesen kriegen. Also, wir dürfen uns auch mit angesprochen fühlen dadurch, weil es nicht nur ganz speziell in eine Situation spricht. Aber Jesus hat damals selbst diesen Brief veranlasst und er will ja heute zu uns sprechen. Und er will auch diese Worte zu uns sprechen, nicht als ein Urteil über jeden Einzelnen, so bist du, aber als eine Frage, als eine Herausforderung. Sind wir so? Also diese sogenannten Sendschreiben, die können so ein Spiegel sein, in den wir hineinschauen und uns fragen können, wo stehen wir denn? Betrifft mich das auch? Oder bin ich ganz woanders? Wo brauchen wir Ermutigung, wo brauchen wir auch Korrektur oder auch eine handfeste Warnung? Also will gleich vorne anstellen, dass ich diesen Brief nicht ausgesucht habe, weil ich finde, dass das jetzt dringend mal nötig ist, genau dieses, und ich denke an 12 Leute oder so, sondern es ist Gottes lebendiges Wort für uns heute Morgen. Und höre, was Gott, ja, es heißt hier, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ich möchte sagen, höre, was der Geist dir sagt für dein Leben und was er uns auch als Gemeinde sagt. Das Erste, was Jesus hier macht, ist, er sagt, ich sehe und ich ehre die Treue. Das ist eine große Ermutigung hier zum Einstieg. Es wird dann ja schon auch ernst, aber mehrere Dinge finde ich hier, die mich sehr ermutigen. Das Erste, was nicht nur für diese Gemeinde in Ephesus gilt, Jesus ist mittendrin. Das ist interessant, in diesen kurzen Schreiben ist jeweils so eine Vorstellung von Jesus. Ja, wer sagt, wer er ist, das greift dann Bilder aus dem ersten Kapitel auf. Und hier heißt es, das sagt, der da wandelt, also hin und her geht, mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Und Diese Leuchter, die kommen vorher schon mal vor und da wird deutlich gesagt, diese Leuchter sind ein Symbol für diese 7 Gemeinden, um die es hier geht. Das heißt also ohne Bild, Jesus ist mitten unter seinen Gemeinden. Jesus ist nicht irgendwo ganz weit weg und sendet dann mal irgendein Schreiben, so irgendein Ministererlass, was jetzt mal gefälligst zu geschehen hat, sondern er ist mittendrin, er ist voll dabei. Er ist ganz nah. Er sagt nicht, mit euch gebe ich mich schon lange nicht mehr ab und jetzt wollte ich euch das nochmal schriftlich geben, sondern er sagt, ich bin der, der mitten unter euch ist. Und der, der hält die 7 Sterne in seiner rechten Hand. Jesus hält 7 helle Sterne in seiner Hand. Das ist auch ein Bild aus dem 1. Kapitel. Da wird gesagt, die Sterne sind die Engel oder man kann auch übersetzen, die Boten dieser Gemeinden. Da kann man sich dann drüber streiten, was mit diesen Engeln der Gemeinde gemeint ist. Manche Ausleger sagen, das sind, also Angelos heißt auch einfach Bote. Das können die Gemeindeleiter sein, die hier stellvertretend diese Schreiben empfangen. Es kann auch sein, dass hier tatsächlich gesagt wird, da gibt's für jede Gemeinde einen Engel, der sozusagen zuständig ist und der das irgendwie empfängt und weitergibt. Oder hier ist einfach so der Geist der Gemeinde sozusagen. Was kennzeichnet diese Gemeinde? Die Gemeinde als Ganzes gemeint. Es ist für uns jetzt nicht so von Bedeutung, was genau gemeint ist. Auf jeden Fall ist jedes Mal die Gemeinde als Ganzes angesprochen. Was auch interessant ist, die Gemeinde als Ganzes trägt hier Verantwortung dafür, wo sie geistlich steht. Und die Einzelnen sind dann natürlich auch angesprochen und die Leiter sind da in der Verantwortung. Also, deutlich ist, Jesus sagt, ich bin nicht irgendwo anders, ich bin mittendrin, mitten unter meinen Gemeinden und ich halte sie fest in meinen Händen. Er hält diese Sterne in seiner Hand. Also, wir sind nicht allein. Wir sind nicht auf uns selbst gestellt. Wir müssen uns nicht selber was ausdenken, wie wir in angemessener Weise das Andenken unseres Gründers bewahren können, der ja nun lange nicht mehr unter uns ist. Irgendein Gedenkverein, ja, oder eine Stiftung, wo man dann immer überlegt, ist das denn noch dem Stiftungszweck entsprechend, was die da machen? Was in seinem Namen passiert, da kann man ja manchmal seine Frage haben. Aber er hat versprochen und er setzt es um, dass er selber da ist. Vorher stellt er sich vor als der, der sagt, ich war tot und ich bin lebendig und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Also er ist der lebendige Herr, er ist mitten in seiner Gemeinde. Er ist jetzt hier, wie er es versprochen hat. Und er spricht uns an und dass er uns anspricht, ist ein Ausdruck seiner Liebe, auch da, wo es harte Worte sind. Er müsste ja gar nicht mit uns reden, aber er will, dass wir seine Wege kennen und dass wir darauf gehen. Das ist ein großes Geschenk seiner Liebe. Er ist da, das heißt dann auch, ja, der Hausherr ist da. Er ist der Herr im Haus. Das heißt, wir können nicht einfach machen, was wir für richtig halten. Sondern es ist wichtig, dass wir auf ihn hören. Und daraus folgt dann eine zweite Ermutigung. Jesus sieht die Gemeinde, er kennt sie. Jedes dieser Sendschreiben fängt an, oder fast jedes mit in Worten, ich kenne deine Werke. Ich weiß, was du tust. Ich kenne deine Mühen. Und ich bitte euch an der Stelle nicht gleich die Ermahnung zu hören, nach dem Motto, Big Brother is watching you. Pass auf, kleines Auge, was du siehst oder so. Er sagt, ich sehe deine Werke, ich sehe deine Mühe. Ich sehe deinen Dienst. Ich sehe das, was sonst keiner sieht. Ja, eben nicht nur die Lobpreisband, die schon ihre eigenen CDs überall verkauft, nicht nur der Heilungsdienst, wo von weit her die Leute angelaufen oder angehumpelt kommen, nicht nur die Sozialarbeit, die groß in die Zeitung kommt als ein leuchtendes Beispiel für Bürgersinn, sondern der ganz alltägliche Einsatz als Christ. Der Putzdienst wird an der Stelle mal als Beispiel genannt und der Einkaufsdienst und die super vorbereitete Veranstaltung, wo dann am Ende niemand gekommen ist und deine Bemühungen, eine Jugendarbeit in Gang zu bringen und am Laufen zu halten. Die vielen Seelsorgegespräche im Verborgenen, die offiziellen und die inoffiziellen, ob sie dann in Anführungszeichen von Erfolg gekrönt sind am Ende oder ob du das Gefühl hast, es war alles vergebens, was ich hier gemacht habe. Alle Enttäuschung, alle Tränen im Dienst für Jesus, im Dienst für andere Menschen. Jesus sagt, ich sehe das. Ich sehe deine Werke, ich sehe deine Mühen. Ich sehe deinen Schmerz. Ich sehe deinen Einsatz, ich sehe deine Treue. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber. Selbst da, wo du keine Anerkennung von Menschen bekommst. Ich ehre deinen Einsatz, sagt Jesus. Ich kenne deine Werke. Und da, ja, das darf jeder als Ermutigung nehmen, der Werke tut, der im Einsatz ist für Jesus. Er sieht dich. Und es gibt einen besonderen Dienst, der hier noch hervorgehoben wird. Und das ist ganz interessant, wenn man quer durch die Bibel guckt. Ephesus war eine Gemeinde, die dem Apostel Paulus sehr kostbar war, wo er viel Zeit investiert hat. Und als er auf seiner letzten Reise Richtung Jerusalem unterwegs ist, trifft er sich nochmal mit den Ältesten der Gemeinde und er gibt ihnen noch so sein Vermächtnis auf den Weg. Und da sagt er, dass sie auf sich und auf die Herde, also auf die Gemeinde, Acht geben sollen und warnt sie, also aus ihrer Mitte reißende Wölfe aufstehen werden, Männer, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Also eine scharfe Warnung, dass da Verführer kommen. Und offensichtlich haben die Ältesten diese Mahnung zu Herzen genommen. Sie haben die falsche Lehre abgewehrt, das lesen wir jetzt hier in der Offenbarung. Sie haben die falschen Apostel, die sich da eingeschlichen haben, entlarvt. Sie hassen die Werke der sogenannten Nikolaiten, wo keiner genau weiß, was das für Leute sind. Wahrscheinlich eine Irrlehre, die in der Gemeinde waren, vielleicht Leute, die das Christentum mit heidnischen Kulten verbunden haben. In Ephesus war der große Artemis-Tempel, ja, groß ist die Diana der Epheser, haben die damals skandiert. Oder anderes, man weiß es nicht genau, aber es ist auch nicht so wichtig hier für uns jetzt. Aber sie haben das entlarvt und sie haben klar gesehen, was Gottes Wege sind. Sie haben klar gesehen, was Gottes Wort sagt. Und sie hatten auch keine Angst vor dem Konflikt, dass sie da eine Grenze ziehen und sagen, das ist jetzt keine Wahrheit mehr, das ist Lüge. Sie waren treu, auch in diesem Einsatz für die Lehre. Und das ist ein Einsatz, der nicht immer beliebt ist, heute noch weniger vielleicht als damals, der manchmal auch mit Rechthaberei verwechselt wird, manchmal auch von denen, die diesen Dienst tun, aber auch manchmal von denen, die das von mitkriegen sozusagen. Aber es ist ein Dienst, der lebensnotwendig ist für die Gemeinde, für jeden einzelnen Christen, dass wir im Wort Gottes verwurzelt sind. Und ich freue mich über unseren Ältestenkreis, der auch damit mit drauf guckt, ja, was passiert, was wird gelehrt, was ist wirklich auch vom Wort abgedeckt. Also Jesus sagt, ich sehe dich, ich sehe deine Mühen, ich sehe deine Werke. Ich freue mich darauf. Ja. Schönen Gruß. Ja. Also Jesus sieht und er ehrt diesen Einsatz und diese Treue. Und das Aber, was danach kommt, ist nicht dazu da, das zu relativieren. Also es gibt, wir haben ja manchmal so eine, das war als Gesprächstechnik, man muss erstmal was Nettes sagen. Also, du hast dir sicher richtig Mühe gegeben für die Predigt heute, Alex. Und dann weiß ich schon, dann kommt Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Er holt Luft, aber, und dann ist eigentlich dieses erste Lob nicht mehr so viel wert. Wenn Jesus das hier sagt, dann meint er das ernst. Dann meint er das sehr ernst. Er sieht den Einsatz und er ehrt diesen Einsatz. Er sieht, und dann geht es aber weiter, Jesus sucht das Herz. Er kennt deine Werke, er ehrt die Treue. Aber er schaut tiefer. Er schaut in dein Herz. Und als ich gestern diesen Text mehrfach gelesen habe, verschiedene Übersetzungen, ja, das war wirklich wie ein Stich ins Herz, diese Worte. Aber, wie Jesus das sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das ist die Frage, sagt er das auch über mich? Sagt er das über dich? Wo stehen wir? Wir hatten den Glaubensgrundkurs, da haben wir ausführlich davon gesprochen, dass es im Christsein nicht um ein Set von Regeln geht, in erster Linie, dass ich zu befolgen habe, um eine Liste von Glaubensaussagen, die ich ankreuze, glaube ich. Der Glaube führt zu bestimmten Überzeugungen, auch zu einem bestimmten Handeln. Und ohne das gibt es kein Glauben. Aber im Kern steht eine Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus. Und Jesus sagt, denke daran, wovon du abgefallen bist oder aus welcher Höhe du gefallen bist. Überleg doch mal, wo du warst. Wie war das, als du ihn kennengelernt hast? Als du etwas davon verstanden hast, wie er dich liebt? Als du erfahren hast, dass er zu dir redet, dass sein Wort lebendig ist? Dass er auf Gebete antwortet? Vorher hast du gedacht, naja, das kann ja vielleicht nicht schaden. Und dann merkst du, huch, da ist ja wirklich jemand. Als du verstanden hast, auch andere müssen ihn kennenlernen, da warst du vielleicht nicht sehr weise und nicht sehr sensibel, aber sehr eifrig in deinem Umfeld, anderen von Jesus zu erzählen. Wie war das, als er das erste Feuer in deinem Herzen angezündet hat? Als es nicht eine Last war für dich, Zeit mit ihm zu verbringen, mit den Geschwistern. Ja, so wenig wie das für frisch Verliebte eine Last ist. Oh Mann, jetzt muss ich schon wieder dahin. Händchen halten und unseren Kind ins Kino gehen und das Ganze. Was soll ich noch alles tun? Ja, also wenn du frisch verliebt bist und du fühlst dich so, dann lade ich dich zu einem Seelsorgegespräch ein, irgendwie, dann gucken wir mal. Aber wie war das, als das frisch war? Also ich weiß, dass die Flitterwochen irgendwann zu Ende sind und auch sein müssen. Ich weiß auch, wir können unser Leben nicht auf einem emotionalen Dauerhoch leben. Und ich bin sehr skeptisch, wenn wir uns selbst den geistlichen Puls fühlen wollen. Also wo stehe ich denn heute und wie dicht bin ich denn am Herrn? Und weil das so eine Technik ist, mit der ich ganz schnell in so eine Selbstverurteilung kommen kann. Oder in Selbstbetrug, das ist die Alternative. Also ich bin da vorsichtig, aber ich möchte diese Einschränkungen, die bei mir sofort im Kopf kommen, nicht nutzen als einen Hebel, um zu sagen, na ja, das muss man alles, das wird alles nicht so heiß gegessen. Das ist doch ganz normal, wenn man dann irgendwann nicht mehr so eifrig ist und so weiter. Ich frage dich und mich doch, wie steht es um deine Beziehung? Wie steht es um meine Beziehung zu Jesus? Brennt dieses Feuer noch? Vielleicht ist es nicht mehr so ganz hoch, wie wenn man gerade frisches Holz draufgelegt hat, aber es ist stetig und es wärmt und es ist stabil. Aber vielleicht ist da auch mehr Asche als Glut oder mehr Rauch als Feuer. Vielleicht ist da, wo die Liebe ganz oben stand, die Liebe zu Jesus, die Liebe zu den Menschen, jetzt vor allem Pflichterfüllung, vor allem Gewohnheit, vor allem auch das, naja, das ist halt mein soziales Netz, da gehe ich halt hin. Ist Jesus noch dein Freund? Oder ist er mehr dein Arbeitgeber? Oder dein Parteivorsitzender oder so, der dir sagt, was du, in welche Richtung du ungefähr denken solltest? Ist deine Beziehung zu Jesus von dem bestimmt, was du für ihn tust? Oder wo du ein schlechtes Gewissen hast, weil du denkst, ja, eigentlich müsste ich ja tun? Oder ist deine Beziehung von dem bestimmt, ja, ich brauche von Jesus dies und das und irgendwie kommt er nicht so richtig rüber? Ich weiß ja nicht, wo du stehst. Ich versuche rauszukriegen, wo ich stehe. Aber ich weiß, Jesus ruft dich. Und er ruft dich in diese erste Liebe hinein. Und vielleicht bist du da mittendrin und freust dich und dann nimm das als eine Ermutigung, einfach auf den Weg weiterzugehen. Aber ich weiß, dass da viele Versuchungen auf dem Weg sind. Dieses Jahr konnte ich 20 Jahre auf dem Weg mit Jesus feiern. Das geht durch viele Stürme gegangen, durch viele Höhen und Tiefen. Und eine Versuchung ist, dass wir die Beziehung zu ihm verzwecken. Ja, dass wir Beziehungen mit Jesus leben, um irgendwas zu erreichen. Ja, ich komme zu Jesus, weil er mich beschenkt. Halleluja. Er vergibt, das ist super für mein psychologisches Gleichgewicht. Ich werde frei von Schuldgefühlen. Er ist Heiler, er ist Versorger, wunderbar, brauche ich. Wir merken, der Lobpreis hilft uns, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Ja, oder wir wollen wissen, okay, was ist mein Job? Was ist die nächste Arbeitsanweisung? Und so hören wir auf Jesus. Das sind alles gute Motive. Ich will das überhaupt nicht schlecht machen. All das ist wunderbar. Aber wir müssen aufpassen, dass Jesus nicht Mittel zum Zweck wird. Also ich suche Jesus, weil ich krank bin oder unglücklich oder von Schuld geplagt. Und wenn ich dann gesund bin und glücklich und mit beruhigtem Gewissen, dann brauche ich Jesus ja nicht mehr, wäre dann die Konsequenz. Und Jesus ruft uns, Er ruft dich, dass du ihn liebst, dass du den Vater liebst, nicht wegen irgendwas, was er dir gibt, sondern um seiner selbst willen. Um seiner selbst willen. Das war die Wette mit Hiob, ne? Ja, er hat dich doch nur, weil du halt immer für ihn sorgst. Wie ist das, wenn da Gott scheinbar nicht funktioniert, so wie du das erwartest? Wir singen dieses Lied und manchmal singt man das so locker flockig runter, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Dir gesungen und dann immer auf die Eins und so. Und ich wünsche mir manchmal, dass wir da stocken und sagen, Moment mal, was haben wir da gerade gesungen? Und dann wünsche ich mir, dass wir mit neuer Kraft auch weiter singen. Ja, ja, aber dass wir wissen, was wir da singen. Ja, der Herr gibt, der Herr nimmt. Gelobt sei der Name des Herrn. Das ist von eins der wenigen Lobpreislieder, die wir haben, die von Hiob herkommen. Also, er ruft dich, dass du in diese Liebesbeziehung zu ihm, dass du ihn liebst um seiner selbst willen. Und das ist vielleicht der Kern von Hingabe, dass du dich mit deinem ganzen Sein, deinen Gedanken, deinen Emotionen, deinem Willen in seine Hände begibst. Und das ist eben nicht als eine kalkulierte Transaktion. Ja, was kriege ich denn dann dafür? Sondern weil es einfach keinen besseren Ort gibt, als bei ihm zu sein. Weil es keinen besseren Herrn gibt als ihn. Weil, ja, wie Petrus sagt, wohin, und das war der Weg, als es schon Richtung Kreuz ging. Wohin sollen wir gehen? Was sind denn die Alternativen, Jesus? Und das Wunderbare auf diesem Weg ist, da wo wir uns so vergessen, da beschenkt er uns. Also es ist ja nicht so, dass er uns dabei abzieht und wir hinterher ohne alles dastehen. Und erst da, wo wir nicht mehr darauf gucken, was wir denn kriegen, sind wir frei auch zu empfangen. Also, er ruft dich in diese Liebe und darüber steht natürlich seine Liebe zu dir. Und diese Liebe, ihr Geliebten, diese Liebe ist unumstößlich. Diese Liebe wankt nicht. Die ist wie ein Fels, den kein Erdbeben irgendwie bewegen kann. Jesus hat sie ein für alle Mal demonstriert, nein, nicht nur demonstriert, sondern in Gang gesetzt, in Effekt gesetzt, ausgelebt, ausgegossen, als er sich selbst ausgegossen hat, als er sein Leben für deine Blutschuld gegeben hat. Und ich lade dich ein, lass dich heute neu von ihm beschenken. Lass deine Liebe neu von ihm anzünden. Er freut sich. Ja, du musst diese Liebe nicht heucheln und vorspielen. Wen willst du denn reinlegen? Dich selber, das klappt vielleicht. Mich, das klappt ziemlich gut. Ja? Jesus, vergiss es. Er sieht ja dein Herz. Er sieht ja dein Herz. Aber er freut sich, wenn du mit leeren Händen kommst und sagst, hier bin ich. Hier bin ich wieder. Keine Ahnung, wo ich die letzte Zeit gesteckt habe. Keine Ahnung, wie ich da hingeraten bin. Aber ich bin da. Vergib mir. Füll mich neu. Lass deine Liebe neu von ihm anzünden. Vielleicht warst du an diesem Ort, vielleicht warst du in dieser Beziehung und dann, ja, ist man länger mit dir. Am Anfang ist alles ganz toll. Jedes Gebet wird sofort erhört und man denkt, funktioniert jetzt immer so. Und dann merkt man, das funktioniert nicht. Und dann passieren Dinge, die du nicht verstehst. Und die einfachen Gleichungen, die dir vielleicht Menschen am Anfang deines Christseins gesagt haben, ja, wenn du ihm gehorchst, dann wird dein Leben gut laufen. Du merkst, das funktioniert irgendwie nicht. Das sind schmerzhafte Dinge, die passieren. Und du fängst an seiner Liebe zu zweifeln. Oder du hast dich entfernt und du bist deine eigenen Dinge gegangen. Und hast hier vielleicht immer noch mitgemacht, aber in deinem Herzen warst du ganz woanders und hast Kompromisse gemacht, wo du keine Kompromisse schließen solltest. Und du denkst, okay, jetzt habe ich's vergeigt. Wie kann er mich noch lieben? Ich kann dir das nicht beweisen. Ich würde es dir gerne ins Herz schreiben, wenn ich könnte. Seine Liebe zu dir steht unumstößlich, wie dieser Felsen, der nicht wankt. Alles in dieser Welt vergeht. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch hier bin. Aber seine Liebe, die bleibt bestehen. Geil. Nichts, was du getan hast, kann seine Liebe zu dir kleiner machen, verringern. Sagt, also bis jetzt war es ja okay, aber das reicht. Und du, nichts, was du tun könntest, könnte seine Liebe zu dir größer machen, weil es eine vollkommene Liebe ist. Seine Liebe steht fest, sie ist unumstößlich und nicht erst da, wo wir alles verstehen, gerade in unserer Verzweiflung, auch in unserer Verletztheit, können wir uns bei ihm bergen. Da, wo du Gott nicht mehr verstehst, da ist die paradoxe Sache, das Beste, was du tun kannst, ist, zu Gott zu fliehen. Dieses alte Wort, Martin Luther hat das gesagt, manchmal müssen wir von Gott, von dem verborgenen Gott, den wir nicht verstehen, zu Gott, wie er uns in Jesus Christus begegnet, von Gott zu Gott fliehen, uns bei ihm bergen. Er stellt dich nicht bloß, er sagt nicht, ja, wo kommst du denn her? Und auch nicht erst, wenn du alles richtig machst. Manche sagen, manche denken, sie können zum Abendmahl nur kommen, wenn sie vorher ihr Leben in Ordnung gebracht haben. Es ist absurd, dass so, wenn du sagst, ich dusche, aber nur, wenn ich vorher sauber bin. Also, ich gehe nur zum Zahnarzt, wenn meine Zähne tipptopp sind. Ja, ist natürlich grundsätzlich ein guter Vorsatz, aber es funktioniert nicht so gut. Er kennt dich durch und durch. Er sieht dich ja, so wie du bist. Da, wo du stehst, das, was du getan hast. Und das Zeichen seiner Liebe ist nicht irgendein Kitschzeichen, sondern nicht eine Diddelmaus, sondern das Kreuz von Golgatha, an dem er für dich bezahlt hat, an dem er sein Blut vergossen hat. Und wie kannst du dann sagen, oh, meine Sünde ist zu groß oder ich habe mich zu weit entfernt oder ich habe zu viel von seinen Gaben verschleudert. Natürlich ist das eine ernste Sache, wenn wir seine Gaben verschleudern. Aber genau dafür ist Jesus gestorben, dass du zurückkommst zu ihm. Und du ehrst ihn nicht damit, wenn du sein Geschenk ausschlägst, was er durch sein eigenes Blut erworben hat. Sondern du ehrst ihn damit, dass du zurückkommst zu seiner Liebe. Er vergibt gern. Vielleicht warst du auch noch nie an diesem Ort und du fragst dich, wovon ich die ganze Zeit rede. Es geht hier nicht um irgendeine Gefühlsduselei, das ist hoffentlich klar geworden. Sondern es geht um den Kern. Gott zeigt seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Aus dir selbst heraus bist du sündiger, als du jemals geglaubt hast. Du denkst, naja, also man kriegt nicht alles auf die Reihe, nobody is perfect. Aber der Heilige Geist zeigt dir die Abgründe deiner Sünde, die wirklich den Tod verdient haben. Aber in Christus, in der Verbindung mit ihm, bist du mehr geliebt, als du es je zu hoffen wagtest. Er sagt nicht nur, na okay, ich werde noch mein Auge zudrücken, sondern er nimmt dich an, er drückt dich an sein Herz. Und ich lade dich ein, komm zu dieser Liebe. Gib ihm Recht in seinem Urteil über dein bisheriges Leben und lass dich beschenken mit seiner Vergebung. Was sagt Jesus hier? In Vers 5, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist, darüber haben wir gesprochen, und tue Buße und tue die ersten Werke. Tue Buße, es geht nicht um ein Randthema. Es geht nicht darum, ob man eher ein emotionaler Typ ist oder nicht. So, für die einen ist eher das mit der Liebe wichtig und für die anderen halt eher so das mit dem Gehorsam. Ja, die Liebe zeigt sich im Gehorsam. Und der Gehorsam muss ein Ausdruck der Liebe sein. Ich habe letzte Woche gesagt, meine Entscheidung zu Jesus vor 20 Jahren war ein ziemlich nüchterner Schritt. Das war ohne große Emotionen. Bei meiner Taufe war das ähnlich. Ich würde euch gern von irgendwelchen Himmelserlebnissen dabei erzählen, aber ich habe keine. Aber ich wusste und ich weiß, dass Gottes Liebe zu mir steht, dass ich darin ruhen kann und dass ich ihn in meiner Schwachheit liebe. Nicht so wie jemand, der immer über allem thront, da alles kein Problem, aber so wie Petrus, der zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, Herr, du kennst alle Dinge, du kennst mein Herz, du weißt doch, dass ich mich liebe, dass ich dich liebe. Verzeihung. Und das ist die Beziehung, um die es im Kern geht, wenn wir von Christsein sprechen. Nicht irgendein Randthema. Und deshalb diese ernste Warnung, tu Buße, tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ihr sollt euer Licht leuchten lassen vor den Menschen, dass sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und dieses Licht kann aber nur aus der Vertrauensbeziehung mit Jesus herkommen. Nicht aus meiner hektischen Betriebsamkeit. Nach dem Motto, was soll ich denn noch alles tun? Und wenn ich diese Liebe verloren habe, was soll dann leuchten? Da habe ich kein Zeugnis mehr für die Welt. Und Jesus warnt davor, ja, er hat eine große Liebe, eine große Fürsorge für den glimmenden Docht, für das Feuer, was runtergebrannt ist, für den, der, ja, für das geknickte Schilfrohr. Er will uns aufrichten, aber er warnt uns, dass wir an einen Punkt kommen können, wo dieser Leuchter erloschen ist und umgestoßen. Wo ich wirklich mich, wo ich ganz weg bin von Jesus. Und der Leuchter ist hier auch ein Bild für die Gemeinde. Und was ist eine Gemeinde, die Jesus nicht über alles liebt? Was bin ich, wenn ich seine Liebe verlassen habe? Was bleibt dann da übrig? Ja, du kannst einen religiösen Verein aufmachen oder einen Sozialverein mit weltanschaulicher Verstärkung oder irgendwas. Und da gibt es viele, die das machen. Dass die Ergebnisse sind dementsprechend. Das ist ein Elend in unserem Land. Dass da viele ausgelöschte Leuchter in der Gegend rumstehen. Deshalb, was sind wir ohne seine Liebe? Deshalb ruft er uns, dass wir umkehren. Und eben nicht als eine Last, die er uns auflegt, sondern ja, er lockt uns, er ruft uns zurück. Zurück zu seinem Licht, zurück zu seiner Liebe. Weil es der beste Ort ist. Das heißt ja umkehren. Wenn du in der Sackgasse bist, hilft es nichts, Gas zu geben, sondern du musst umkehren. Tue die ersten Werke, sagte er dann. Aus dieser Liebe werde ich wieder ganz anders beten, ganz anders von Jesus erzählen, ganz anders anderen Menschen begegnen und ihnen auch dienen. Und auch hier streiten sich die Ausleger bei dieser ersten Liebe. Meint das jetzt die Liebe zu Jesus oder meint das doch vielleicht eher die Liebe untereinander in der Gemeinde oder zu den Menschen außerhalb der Gemeinde? Und das ist wieder so ein Streit um Kaisers Bart, weil sich das nicht trennen lässt, weil es dieselbe Liebe ist. Liebt einander, was sagt Jesus? Mit derselben Liebe, mit der ich euch geliebt habe. Die kann man nicht trennen. Du kannst nicht sagen, okay, Jesus liebe ich, aber die anderen sind mir egal. Mancher pflegt noch seine Beziehung zu Jesus, aber in der Gemeinde, in den Geschwistern gegenüber ist er distanziert, ist er kritisch, ist er vielleicht sogar zynisch. Und ich bin lang genug in christlichen Kreisen unterwegs, dass ich weiß, dass es gute Gründe dafür gibt, kritisch und sogar zynisch zu werden. Manche schreiben ganze Bücher drüber. Aber so schmerzhaft diese Erfahrung sein möchten, so wahr deine Beobachtungen vielleicht sind, davon, was Christen alles für Mist bauen. Jesus sagt, kehr um zu meiner Liebe. Mach dich eins mit meiner Gemeinde, für die ich teuer bezahlt habe. Ich habe bei Dietrich Bonhoeffer gelesen, Pastoren sollen nicht über ihre Gemeinde klagen. Nicht zu anderen Menschen und noch nicht mal zu Gott, sagt er. Wir sind berufen als Hirten der Herde und nicht als Verkläger der Brüder. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und ich bete, dass Gott mich da auf dem Weg bewahrt. Aber das gilt nicht nur für die Pastoren. Das gilt für jeden, der zu der Familie Gottes gehört. Das heißt nicht, dass man nicht Kritik üben kann. Aber kehr um zu seiner Liebe. Und dann kann die Liebe dich dazu führen, dass du auch Kritik übst, ja. Aber aus der Liebe heraus, das macht einen Unterschied. Ob einer nur Recht haben will oder ob es ihn schmerzt, was vielleicht schief läuft. Also mach dich eins mit meiner Gemeinde, sagt Jesus, für die ich teuer bezahlt habe. Vielleicht musst du noch eine Entscheidung treffen, in welcher konkreten Ortsgemeinde das sein soll. Es gibt ja nicht nur die eine Gemeinde in Marburg. Es gibt nur die eine Gemeinde in Marburg, zu der alle Christen gehören, aber die trifft sich an verschiedenen Orten. Du musst wissen, wo dein Platz ist. Aber als Solochrist kommst du nicht weit. Haben schon viele vor dir ausprobiert. Ist nicht zu empfehlen. Zum Schluss sagt Jesus, wer überwindet? Wer, das heißt hier wohl, wer dir diesen Weg zurückfindet, wer in meiner Liebe bleibt, dem will ich zu essen geben. Das haben wir vorhin schon gehört. Jesus selbst deckt den Tisch. Dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Er lockt uns mit der Aussicht aufs Paradies und nicht als einen Ort, wo halt viele sinnliche Freuden sind, wie das in anderen Religionen ist, oder ein Schlaraffenland, wo einfach alles schön ist und du keine Sorgen mehr hast, sondern zuallererst ist das der Ort, wo Jesus ist, wo du Jesus sehen wirst in seiner ganzen Pracht und Schönheit. Die Frage ist, lockt dich das? Manchmal Sorge, dass der Grund, warum viele Christen gar nicht mehr sich so auf den Himmel freuen, darin liegt, dass die Aussicht, so nah an Jesus zu sein, gar nicht mehr so attraktiv ist, weil wir die erste Liebe vielleicht verlassen haben. Weil wir uns so viel vorstellen können, was wir uns für attraktiver halten als enge Gemeinschaft mit Jesus. Ich will doch noch so viel anderes machen. Ja, und da bete ich, dass wir eine neue Offenbarung dann davon kriegen, wer Jesus ist. Er lädt uns ein in die Gemeinschaft. Er lädt uns ein in seine Liebe. Er sagt, er fragt dich, ja, bist du in dieser ersten Liebe? Und nicht um dich, damit du dich selber analysierst. Er sagt, kehr um zur ersten Liebe. Amen.